Es fing alles so gut an mit Micha. Die ersten drei Dates waren fantastisch. Er war interessiert, höflich und er, kann man es glauben, mochte sogar Lambrusco, Pias Lieblingswein. Alles schien perfekt zu sein. Naja, bis Pia dann diese SMS bekam, in der Micha ihr erklärte, er habe gerade einfach nicht den Kopf frei. Bitte was? Nach der Geschichte mit Micha ging Pia jede Menge Fragen durch den Kopf. Was mache ich falsch? Hätte ich es doch langsamer angehen lassen, ihn nicht direkt mit meinen privaten Geschichten überrumpeln sollen? Ist es wirklich besser, nach einem Date 3 Tage zu warten, bis man sich meldet? Und warum tut Liebeskummer so weh? Irgendwann entschied sie, dass es so nicht weitergehen konnte. Nach Dutzenden von Dates mit Dutzenden von Männern in den vergangenen Jahren wollte sie das Dating-Game nun strategischer angehen. Dazu brauchte sie Antworten, handfeste Antworten. Und weil Pia jemand ist, die ihr Wissen am liebsten teilt, beschloss sie, ihre neuen Erkenntnisse in einem Buch festzuhalten. It's a Date ist das Ergebnis ihrer Recherchearbeit. Hier beantwortet die studierte Psychologin brennende Fragen zum Thema Dating auf wissenschaftlich fundierte Weise. Die wichtigsten Fakten werde ich dir hier zusammenfassen. Du findest dabei heraus, warum Tindern süchtig macht, worauf man bei der Profilgestaltung achten sollte und was es mit der 3-Tage-Regel auf sich hat. Und natürlich erfährst du auch, wie sich Pias neues Wissen auf ihr eigenes Liebesleben ausgewirkt hat. Den Johannes, ja, den habe sie beim Bäcker kennengelernt. So erklärte Pia ihren Kommilitoninnen das Date, für das sie an einem ihrer ersten Abende nach dem Unistart verabredet war. Dass Johannes und sie sich online kennengelernt hatten, musste ja niemand wissen. Damals, 2013, war Online-Dating noch längst nicht so verbreitet und akzeptiert wie heute. Das hat sich inzwischen geändert. Laut einer Umfrage vom Februar 2020 hatten 28% der Deutschen zu diesem Zeitpunkt bereits Erfahrungen mit Online-Dating gemacht. Und für fast 50% dieser Nutzenden hatte sich schon mal eine Beziehung oder ein erotischer Kontakt durch Online-Dating ergeben. Die Methode scheint also zu funktionieren. Und das, obwohl nur etwa die Hälfte der Nutzenden überhaupt Single ist. So kam bei einer Studie der Uni Flensburg 2020 heraus, dass ganze 47% der Nutzenden unter 27 Tinder verwenden, während sie in einer festen monogamen Beziehung sind. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zu den häufigsten zählt jedoch der Ego-Boost. Ein Match zu kriegen fühlt sich einfach gut an, auch ohne Dating-Absichten. Kein Wunder also, dass einige von Pias Matches nie auf ihre Kontaktversuche eingingen. Aber bevor wir weiter von Matches, Swiping und Profilpics sprechen, sollten wir für die Online-Dating-Newcomer vielleicht kurz erklären, wie so eine klassische Dating-App überhaupt funktioniert. Aufgebaut ist das Ganze wie ein Kartenspiel. Auf jeder Karte siehst du das Hauptprofilbild einer Person und ein paar Zusatzinfos wie Alter und Job. Nun hast du 3 Optionen. Wenn dich das Profil nicht interessiert, schiebst bzw. swipest du die Karte nach links. Wenn du mehr erfahren willst, klickst du auf die Karte. So bekommst du zusätzliche Fotos zu sehen und einen Profiltext. Gefällt dir, was du siehst, kannst du das Profil liken, indem du die Karte nach rechts swipest. Wenn die Person, deren Profil du geliked hast, nun deine Karte zu sehen bekommt und sie ebenfalls nach rechts schiebt, erscheint bei euch beiden ein Match und ihr könnt anfangen, miteinander zu chatten. Als alter Hase im Online-Dating kannte Pia die Grundregeln natürlich. Bisher war sie allerdings eher eine, sagen wir mal, intuitive Spielerin gewesen. Nun stellte sie sich zum ersten Mal strategische Fragen. Zum Beispiel, ob ihre Asbach-uralten Reisebilder wirklich die richtige Wahl für ihr Profil waren. In einer Studie der University of Iowa aus dem Jahr 2016 las Pia, je unverfälschter eine Person auf ihren Profilbildern wirkt, desto attraktiver und vertrauenswürdiger schätzen sie andere Nutzende ein. Pia entschied sich daher, ihre gestellten sexy Thailand-Pics durch Fotos zu ersetzen, die eher ihrer Realität entsprachen. Das hieß, Pia, wie sie in ein gigantisches Stück Pizza beißt, oder Pia ungeschminkt an der Atlantikküste. Aber nicht nur ihre Fotoauswahl, auch ihre Profilbeschreibung brauchte dringend eine Generalüberholung. Nachdem Pia verschiedene Studien zu dem Thema konsultiert hatte, kam sie zu folgendem Ergebnis. Überzeugend sind Profilbeschreibungen vor allem dann, wenn sie freundlich und offen formuliert sind und zu den ausgewählten Fotos passen. Das heißt, wenn auf 3 von 4 Fotos eine Pizza mit dir im Bild ist, solltest du vielleicht in deinem Profiltext darauf eingehen. Sexuelle Anspielungen, Rechtschreibfehler oder allzu ausführliche Selbstbeschreibungen kommen dagegen nicht so gut an. Eine Studie des spanischen Linguisten Ricardo Casañe Pitarch aus dem Jahr 2020 zeigt außerdem, Beschreibungen mit Emojis stoßen vor allem bei heterosexuellen Männern und homosexuellen Menschen beider Geschlechter auf positive Reaktionen. Vielleicht denkst du jetzt, ach, die meisten interessieren sich doch eh nur für Fotos, wieso soll ich mir da Mühe mit meinem Profiltext machen? Ganz so oberflächlich sind wir dann aber doch nicht. Tess Van Santen, die an der Tilbox School of Humanities and Digital Sciences lehrt, zeigte 2021 in einer Studie, dass die Nutzenden zwar zuerst auf das Foto schauen, ihre Aufmerksamkeit danach aber auf den Profiltext richten. Und das überraschend schnell, nach circa 1 Sekunde und überraschend lange, rund 9 Sekunden lang. Diese Forschungsergebnisse legen die Vermutung nahe, dass das Bild für die Einschätzung der Attraktivität entscheidend ist. Über die Profilbeschreibung aber möchten User herausfinden, ob sie sich mit einer Person auch verstehen könnten. Wer im Dating-Game erfolgreich sein möchte, sollte daher ruhig etwas Zeit in den Profiltext investieren. Das mit dem Game ist übrigens nicht nur so dahergesagt. Gamification gilt inzwischen als Megatrend. Gemeint ist damit, dass gewöhnliche Vorgänge wie Dating in eine computerspielähnliche Form gebracht werden. Das Ergebnis ist ein regelrechtes Spiel mit deinen Gefühlen. Wenn du ein Match hast, fühlt sich das ziemlich gut an, oder? Der Grund dafür ist das Dopamin. Dieser Botenstoff wird zum Beispiel auch ausgeschüttet, wenn du etwas Leckeres isst. Er ist dafür verantwortlich, dass dein Gehirn lernt, das war prima, nochmal bitte. Wiederholt sich der Vorgang mehrfach, lernt dein Gehirn aber noch weiter, nämlich dass bestimmte Tätigkeiten wie Swipen zu bestimmten Belohnungen wie Matches führen. Dieser Lernprozess hat nun zur Folge, dass du immer wieder zum Smartphone greifst und die App öffnest, weil schon beim Swipen kleine Mengen Dopamin ausgeschüttet werden. Sozusagen in Vorfreude auf die große Belohnung. Bleibt das Match allerdings aus, hört das Gehirn auch irgendwann auf, Dopamin auszuschütten. Das Ergebnis ist eine Art Kater, ein schales Gefühl der Ausgelaugtheit. Tindern macht also regelrecht süchtig. Aber nehmen wir einmal an, du bekommst deine Belohnung. Wie geht es nun weiter? Worauf solltest du bei der Kontaktaufnahme achten? Antworten auf diese Frage gibt eine Studie aus dem Jahr 2011 von Valentin Schöndienst und Lin Dang Xuan, die beide zur Wirtschaftsinformatik forschen. Sie fanden heraus, dass Frauen im Schnitt eher auf ausführlichere Nachrichten ohne sexuelle Anspielungen antworten. Männer dagegen bevorzugen knappe Nachrichten. Und sie reagieren laut einer Studie des Psychologen T. Joel Wade aus dem Jahr 2015 oft positiv auf explizites Flirting. Ein weiterer Faktor neben der Länge sind die Personalpronomen. Stark ich-bezogene Nachrichten wirken auf die meisten Menschen eher unsympathisch und motivieren nicht gerade zum Antworten. Dagegen steigt die Chance auf eine Antwort, wenn deine Nachricht viele Personalpronomen in der 2. Person enthält, also du, dir, dich. Und noch ein persönlicher Tipp von Pia. Versuch doch mal in deiner 1. Nachricht auf das Profil deines Matches einzugehen. So hat es auch Paul bei Pia geschafft. Ihr Bild mit der Pizza habe ihn voll gecatcht, schrieb er. Schnell entspann sich ein angeregtes Gespräch zwischen den beiden. Einen Tag, nachdem ihr Paul geschrieben hatte, nahm Pia ihren Mut zusammen und fragte ihn, ob er Lust auf ein Treffen habe. Früher hätte sie damit lieber noch gewartet. Heute allerdings weiß sie, Chatten ist zwar super, um Nervosität abzubauen. Zu lange sollte man das erste Offline-Treffen aber lieber nicht hinauszögern. Warum? Vielleicht kennst du das vom Podcast hören. Du findest jemanden total sympathisch und seine Stimme klingt super angenehm für dich. Irgendwann googelst du die Person und stellst enttäuscht fest, dass ihr Aussehen so gar nicht deinen Vorstellungen entspricht. Der Grund für deine Enttäuschung ist folgender. Dein Gehirn füllt Kenntnislücken mit Informationen, die zu dem passen, was es schon weiß. Findest du eine Person grundsätzlich sympathisch, geht dein Gehirn davon aus, dass sie auch äußerlich attraktiv für dich ist. Je mehr Zeit vergeht, desto vollständiger wird das Bild, das sich dein Gehirn macht. Und je vollständiger das Bild ist, desto schwieriger wird es, die Abweichung der realen Person vom Konstrukt deines Gehirns zu akzeptieren. Pia musste zum Glück nicht lange auf eine Zusage von Paul warten. Blieb die Frage Abendessen, Kaffee trinken oder doch lieber gemeinsam nach Spanien jetten? Wie damals mit Max. Max und Pia hatten sich im Sommer 2018 auf Tinder gematcht, kurz bevor Pia zurück nach Schweden musste, wo sie zu der Zeit studierte. Nach wochenlangem Chatten verabredeten sich die beiden für ein erstes Date. Ein dreitägiges Date, um genau zu sein, in einer Airbnb-Wohnung in Sevilla. Ziemlich abenteuerlich. Kein Wunder, dass es sofort funkte. Schließlich heißt es doch, dass man sich mit Adrenalin im Blut leichter verliebt. Während der Recherche für ihr Buch fand Pia heraus, dass dieser Mythos auf einen Versuch aus den 70ern zurückgeht, der nach heutigen wissenschaftlichen Standards alles andere als aussagekräftig ist. Allerdings gibt es auch neuere Studien, die nahelegen, dass ein bisschen Action beim ersten Date positive Auswirkungen haben kann. Die Psychologen Gary Lewandowski und Arthur Aaron führten 2004 beispielsweise ein Experiment durch, bei dem sich zeigte, zufällig zusammengestellte Paare empfinden nach sportlicher Betätigung eher Anziehung zueinander als Paare, die sich nicht so verausgabt haben. Viel wichtiger jedoch als Action ist es, dass ihr euch wohlfühlt. Wenn es passt, braucht ihr keinen Kurztrip nach Spanien, damit es funkt. Ein Cappuccino in deinem Lieblingscafé tut es auch. Allerdings muss man sich im Café natürlich auch mehr unterhalten als, sagen wir, auf einem Rummelplatz. Was, wenn der Gesprächsstoff ausgeht? Man kann doch bei einem Date nicht übers Wetter reden, oder? Pia meint, dass Smalltalk zu Unrecht einen schlechten Ruf hat. Und auch andere Wissenschaftlerinnen betonen, dass das harmlose Geplausche durchaus einen Zweck erfüllt. Es kann die Stimmung lockern und helfen, Anknüpfungspunkte zu finden. Pia überlegt sich sogar immer ein paar Fragen für den Notfall. Zum Beispiel, was ihr Date im Sommer so vorhat. Um echte Nähe aufzubauen, sind tiefergehende Gespräche allerdings unverzichtbar. Deep Talk hat erwiesenermaßen einen starken Effekt auf das Wohlbefinden. Und er stärkt die Beziehung zwischen zwei Menschen. Aber wie genau funktioniert das eigentlich mit der B- bzw. Anziehung? Wann fühlt man sich zu einem Menschen hingezogen oder von ihm angezogen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erst einmal unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Anziehung. Bei einer Person, mit der du gern befreundet bist, empfindest du soziale Anziehung. Fängt dein Magen an zu rumoren, sobald du sie siehst, ist wahrscheinlich romantische Anziehung im Spiel. Naja, oder du hast einfach Hunger. Körperliche Anziehung ist die Sorte, die du verspürst, wenn du jemanden äußerlich attraktiv findest. Kommt dann noch dieses spezielle Kribbeln dazu, sobald sich auch nur die Ärmel eurer Pullis berühren, dann spricht man von sexueller Anziehung. Anziehung im Allgemeinen wird von mehreren Faktoren beeinflusst, die je nach Art der Anziehung unterschiedlich gewichtet sind. Wie attraktiv man jemanden findet, ist etwa für die sexuelle oder romantische Anziehung wichtiger als für die soziale. Aber natürlich spielen nicht nur äußere Werte eine Rolle. Wichtig ist zum Beispiel auch, wie ähnlich man einander ist. Gleich in mehreren Untersuchungen wurde festgestellt, dass Menschen, deren Charaktere oder Wertesysteme einander ähneln, sich eher zueinander hingezogen fühlen. Dabei heißt es doch, Gegensätze ziehen sich an. Und das stimmt auch. Naja, zumindest auf der Ebene der Körperchemie und auch nur mit Einschränkungen. Der Biologe Klaus Wedekind konnte 1995 nachweisen, dass Menschen mit hoher genetischer Differenz den Körpergeruch des jeweils anderen besonders angenehm finden. Was Sinn ergibt, wenn man bedenkt, dass eine hohe genetische Differenz von Vorteil für die Gesundheit der Nachfahren ist. Allerdings hatten die Studienteilnehmer mehrere Tage lang kein Deo benutzt, keine geruchsintensiven Lebensmittel gegessen, keinen Sex gehabt und so weiter. Nicht besonders realistisch, dieses Szenario. Eine Metastudie kam später zu dem Ergebnis, dass die Gene in der Wirklichkeit, wenn überhaupt, nur eine geringe Auswirkung darauf haben, wen man wie gut riechen kann. Und der Körpergeruch wiederum kann zwar beeinflussen, ob wir eine Person anziehend finden, allerdings sind die Gründe dafür, weshalb wir bestimmte Gerüche präferieren, sehr vielfältig. Bleiben wir beim Thema Anziehung. Ein weiterer Faktor neben Ähnlichkeit, Aussehen und selbstverständlich Charaktereigenschaften ist die Reziprozität. Zu Deutsch, wir finden Menschen anziehend, die uns ebenfalls anziehend finden und von denen wir das auch wissen. Immer mal wieder wird einem geraten, man solle sich nach einem Date oder nach der letzten Nachricht der anderen Person lieber nicht sofort zurückmelden, sondern am besten 3 Tage warten, um nicht verzweifelt zu wirken. Und um die Spannung zu steigern. Was ist an dieser Regel dran? Gar nichts. Bei einer Umfrage der Dating-Plattform Elite-Partner aus dem Jahr 2020 sagten zwar 30% der Befragten, dass es sie stresse, wenn jemand sofort antworte. Und 16% meinten, dass sie dadurch das Interesse an der anderen Person verlören. Allerdings gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen sofort und nach 3 Tagen. Außerdem gab jede 2. befragte Person an, dass es sie verunsichere und dass sie am Interesse ihres Dates zweifle, wenn Antworten über längere Zeit ausblieben. Und nun kommen wir nochmal auf das Prinzip der Reziprozität zurück. Das nämlich zeigt, weshalb die 3-Tage-Regel sogar eher kontraproduktiv ist, wenn man Interesse an einer Person hat. Und übrigens, auch wenn kein Interesse besteht, ist Nichtmelden keine Lösung. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Doch anscheinend ist es das nicht, wie Pia selbst erfahren musste. Vielleicht hast du ja auch schon mal erlebt, dass jemand plötzlich nicht mehr auf deine Kontaktversuche reagiert hat, obwohl es deinem Empfinden nach eigentlich gut lief. Dann weißt du auch, wie verwirrend und schmerzhaft es sein kann, keine Erklärung zu bekommen für das Verschwinden der anderen Person. Man spricht dann auch von Ghosting, weil die andere Person für dich zu einer Art Geist wird, der immer wieder in deiner Erinnerung auftaucht. Klar, einen Korb zu kriegen tut weh, aber wenigstens kann man dann mit der Sache abschließen und fragt sich nicht noch wochenlang, was man falsch gemacht hat. Um über ihre Erfahrungen hinwegzukommen, hat es Pia übrigens am meisten geholfen, sich die Gründe für Ghosting vor Augen zu führen. Die meisten Ghosterinnen und Ghoster, fand sie heraus, tun dies aus Angst vor der Konfrontation. Das heißt auch, das Verschwinden einer Person sagt mehr über sie selbst aus, als über den Menschen, der Opfer dieses Ghostings wird. Aber kommen wir lieber wieder zu einem erfreulichen Thema. Nach Pias erstem Date mit Paul trafen sich die beiden noch ein 2. Mal und dann ein 3. und noch viele weitere Male. Die Anzeichen waren ziemlich unmissverständlich. Jedes Mal, wenn Pia Paul sah, fing ihr Herz an, schneller zu schlagen. Und in ihrem Magen begann es zu kribbeln. Klare Sache. Sie war verliebt. Schuld an diesem geistigen wie körperlichen Ausnahmezustand sind vor allem Oxytocin und Vasopressin. Diese beiden Botenstoffe sorgen dafür, dass Menschen sexuelle Erregung spüren, einander vertrauen und sich aneinander binden wollen. Außerdem lösen sie Reaktionen im Belohnungssystem aus, von dem du bereits gehört hast. Ist die Vasopressin- und Oxytocin-Konzentration hoch, schüttet das Belohnungssystem Dopamin aus. Deshalb macht Verliebtheit auch so glücklich. Und das, obwohl sie verdammt anstrengend ist. So ist zum Beispiel der sogenannte Sympathikus viel aktiver, wenn du verliebt bist, als im Normalzustand. Der Sympathikus ist Teil des Nervensystems und vor allem dazu da, dich in bedrohlichen Situationen darauf vorzubereiten, zu fliehen oder zu kämpfen. Deswegen wird er auch Fight-or-Flight-System genannt. Aber er sorgt in aufregenden Situationen wie vor Prüfungen oder Dates eben auch für erhöhte Aufmerksamkeit, Konzentration und sexuelle Bereitschaft. Das tut er zum Beispiel, indem er Blut aus dem Verdauungstrakt zu den Muskeln umleitet, die in solchen Situationen eher gebraucht werden. Dies wiederum hat zur Folge, dass es dem Magen an Blut und damit auch an Sauerstoff mangelt, worauf die Sensoren im Magen mit Protest reagieren. Dieser Protest macht sich dann bei dir als Bauchkribbeln bemerkbar. Die berühmten Schmetterlinge im Bauch. Botenstoffe können also dafür sorgen, dass sich jeder Moment mit einer bestimmten Person toll und aufregend anfühlt. Schade eigentlich, dass sie uns nicht auch davor bewahren können, uns elend zu fühlen. Tatsächlich ist es sogar wichtig, dass wir uns elend fühlen. Ja, du hast richtig gehört. Liebeskummer tut nicht umsonst so weh. Wenn du dich in jemanden verliebst, verbindet dein Gehirn positive Erfahrungen mit dieser Person, wie Geborgenheit, Sex und tolle Gespräche. Siehst du die Person dann kurz nach der Trennung wieder oder denkst an sie, schüttet dein Gehirn Dopamin aus, weil es besagte positive Erfahrungen als Belohnung erwartet. Wird diese Erwartung jedoch nicht bestätigt, passiert etwas, was sich mit einem Drogenentzug vergleichen lässt. Die Belohnung in Form von Kuscheleinheiten oder eben der Droge bleibt aus, woraufhin weniger Dopamin ausgeschüttet wird. Ein Dopamintief setzt ein, was sich gelinde gesagt beschissen anfühlt. Doch wie bei einem Drogenentzug erfüllt auch die Dopaminverringerung bei Liebeskummer einen Zweck. Dein Gehirn lernt, nicht gut, Finger weg. Liebeskummer lässt sich also nicht vermeiden, aber immerhin ein bisschen lindern. Das zweite Problem neben dem Dopamin-Dip ist nämlich Stress. Der Gedanke, jemanden zu verlieren, mit dem man so viele positive Erfahrungen geteilt hat, löst Stress aus. Und Stress erhöht die Konzentration des Stresshormons Cortisol im Blut. Ein hoher Cortisolspiegel wiederum verhindert die Ausschüttung des Botenstoffs Serotonin. Der Serotoninmangel hat dann zur Folge, dass die Gedanken nicht mehr so flexibel sind und stattdessen immer um dasselbe Objekt bzw. dieselbe Person kreisen. Dagegen helfen nur zwei Dinge: Ablenkung und tryptophanhaltige Lebensmittel wie Cashewnüsse oder Käse. Tryptophan ist nämlich eine Vorstufe zu Serotonin und hilft dabei, den Serotoninspiegel wieder zu normalisieren. Statt hier nun Schluss zu machen, will ich diese Blinks lieber mit einer frohen Botschaft beenden. Über die Generation Y, also die zwischen 1980 und 1999 Geborenen, wird ja immer wieder gesagt, sie sei beziehungsunfähig. Grund für diese Annahme sind vor allem die vergleichsweise hohen Trennungs- und Scheidungsraten in dieser Generation. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie der Sozialpsychologe Gunther Schmidt oder die Psychotherapeutin Stefanie Stahl meinen allerdings, dass die Schlussfolgerung, die aus den Zahlen gezogen werde, völlig falsch sei. Es ist doch eigentlich bemerkenswert, dass Menschen noch immer Beziehungen eingehen und halten, obwohl das nächste Liebesabenteuer nur einen Swipe entfernt ist, obwohl die traditionellen Rollenvorstellungen und Lebensentwürfe an Einfluss verlieren, obwohl Individualismus wichtiger ist denn je. Mal abgesehen davon, dass es in der Vergangenheit nicht immer an der Wahnsinnsbeziehungsfähigkeit lag, wenn Paare zusammenblieben. Finanzielle Abhängigkeit oder gesellschaftliche Normen waren wahrscheinlich häufiger der Grund. Generation Y ist also nicht beziehungsunfähig, ganz im Gegenteil. Um unter den gegebenen Umständen eine erfüllende Bindung zu pflegen, ist viel mehr Beziehungsfähigkeit gefragt als früher. Anders gesagt, da draußen auf Tinder, Bumble und Co. sind lauter Beziehungspros unterwegs, die nur darauf warten, mit dir gematcht zu werden. Ach, du willst wissen, wie es mit Paul und Pia weiterging? Naja, nach vielen Dates und einigen heißen Nächten kam bei Pia irgendwann unweigerlich die Frage auf, sind wir jetzt eigentlich zusammen? Statt sich wie früher Hals über Kopf ins Liebesabenteuer zu stürzen, zauderte Pia diesmal. Sie hatte einfach Angst, wieder verletzt zu werden. Allerdings wusste Pia auch, dass ihre Risikoeinschätzung wahrscheinlich verzerrt war, wegen der sogenannten Verfügbarkeitsheuristik. Von einer Verfügbarkeitsheuristik spricht man, wenn leicht verfügbare Erfahrungen als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Und weil Pia sich sehr gut an die vielen Verletzungen erinnern konnte, schätzte sie das Risiko, erneut verletzt zu werden, höher ein, als es tatsächlich war. Als sie sich dessen bewusst wurde, beschloss sie, die Verfügbarkeitsheuristik über Bord zu werfen. Denn ein gewisses Risiko besteht immer. Aber es wäre doch schade, deswegen komplett auf Liebe zu verzichten. Tja, und wenn sie nicht wieder am Swipen sind, dann leben sie noch heute zusammen.